this evening, everybody talk about pop music.
Der Pop Talk.
Auf pop-talk.de. Heute im Studio zu Gast ist Malakow Kowalski, Komponist und Musiker, und der hat auf seinem neuen Lieblingsinstrument, dem Klavier, bereits sein drittes Album aufgenommen. Es heißt Onomatopoetika und erscheint morgen. Seine Stücke entstehen durch Lebenserfahrung, sie sind wie Tagebucheinträge. Und Malakow Kowalski hat einiges zu erzählen, denn er hat viel gemacht in seinem Leben bisher. Musik über Musik über Musik in verschiedensten Zusammenhängen, Theater und Filmmusik. Er hat mit namenhaften Musikerinnen und Musikern gespielt, unter anderem mit Zweiraumwohnung. Er arbeitet mit Chili González, also ein wahnsinnig interessanter Mensch. Und der ist heute hier im Studio und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Malakow Kowalski.
Guten Tag, ich freue mich auch sehr. Ich muss gleich einsteigen. Gerade diese neue Platte hat nichts mit Tagebucheinträgen zu tun.
Das klären wir gleich im Pop-Talk und das ist eine hervorragende Gelegenheit, dies zu tun auf pop-talk.de. Am Mikrofon grüßt wie immer Nabil Atassi. Das ist Topo von dem neuen Album meines Studiogastes und der heißt Malakow Kowalski. Herzlich willkommen nochmal. Ich bin ganz froh, dass du mir gleich einen Einstieg geliefert hast, nämlich dass deine neuen Stücke, nämlich genau nicht wie auf den beiden Vorgängeralben, Tagebucheinträge sind. Was sind sie dann?
Naja, es ist ja üblicherweise so, dass man irgendwas erlebt und dass man daraus dann Musik macht. Es können Filme sein, an denen man gearbeitet hat, oder Theaterstücke. Man kann verliebt sein und dann eine Platte machen, die heißt I Love You. Das habe ich 2015 gemacht.
Sehr eindeutig, eindrücklich. Ne?
Ich habe dann ein Klavier wiederentdeckt, an dem ich aufgewachsen bin. 30 Jahre später habe ich es dann hierher geholt. Da ist eine Platte entstanden, die hieß My First Piano, Kindheitserinnerung. Dann sind Stücke am Klavier entstanden in den letzten 1-2 Jahren, die mich vor ein Rätsel gestellt haben, denn sie hatten keinen Bezug mehr zur äußeren Wirklichkeit. Sie hatten keinen Bezug mehr zu Dingen, die ich erlebt hatte. Und es war Musik, die aus sich selbst heraus etwas erzählt hat, was ich kaum greifen konnte. Und es ist recht ungewöhnlich, wenn man es ganz anders gewohnt ist.
Daraus entstand eine neue Art der Musik für dich? Also ist das so der wesentliche Unterschied zwischen Onomatopoetika und dem Vorgänger zum Beispiel?
Onomatopoetika, ein griechisches Wort, sind sowas wie Lautmalereien. Ich habe dann nach einer Weile festgestellt, dass diese Musik versucht, etwas zu verklanglichen, wofür ich keinen rechten Namen habe, aber sie versucht, etwas zu greifen. Zwischentöne, was Schattenhaftes, Nuancen zwischen den Enden, die mir klar sind. Und selbst die Enden, die mir klar sind, sind recht unklar. Und das dazwischen, das zu greifen, anzudeuten mit Musik, das ist das, was auf dieser Platte passiert.
Spiegelt das auch eine Veränderung in deiner Persönlichkeit so ein bisschen wider? Ist das ein Weiterentwicklungsprozess, der da stattfindet? Weil hinter My First Piano zum Beispiel, dem Vorgänger, steckt diese schöne Geschichte des Pianos, die du gerade noch nicht ganz erzählt hast, aber vielleicht gleich noch erzählen wirst. Was steckt? Ist das jetzt ein Prozess, der sich so weiterspinnt und beim nächsten Mal kann schon wieder ganz anders sein?
Es ist natürlich jedes Mal ganz anders, denn Spielen, sagen wir, Schauspielen, Klavierspielen, Gitarre spielen, Musik spielen, das hat immer was mit Spielen zu tun. Spielen wie ein Kind. Und auch ein Kind ist natürlich sehr schnell gelangweilt von einem Spiel, das ausgehandelt und abgeschlossen ist. Man will immer was Neues. Als Musiker ist man natürlich daran interessiert, immer wieder was Neues zu finden. Man ist geradezu darauf angewiesen, dass da was Neues passiert. Ich kann also schwer einschätzen, was in 2-3 Jahren mein Geisteszustand sein wird. Ich hoffe, dass daraus wieder neue Musik entsteht. Denn man kann nicht anders als sich selbst aussaugen. Es ist ein Vampirsystem, so nennt es mein Freund Klaus Lemke, der Filmregisseur aus München, mit dem ich seit Jahren zusammenarbeite. Das ist das sogenannte Lemke-Vampir-System. Man saugt sich selbst und natürlich auch die Menschen und die Dinge um sich herum aus. Er mit dem Ziel, daraus Filme zu machen, ich mit dem Ziel, neue Musik zu schreiben.
Hast du da eine Art Grundvertrauen in dich oder gibt es da manchmal Ängste in dir drin, dass in 2 Jahren vielleicht gar nichts da sein könnte, mit dem du arbeiten kannst?
Es gibt keine Grundangst, aber es gibt jedes Mal, nachdem ich ein Stück fertig geschrieben habe, zu Ende geschrieben habe, arrangiert habe, habe ich die absolute Gewissheit, dass das nie wieder gelingen wird. Dass es nie wieder gelingen wird, so ein Stück wie Topo zum Beispiel, was wir gerade gehört haben, wenn das fertig geschrieben ist, sitze ich da am Klavier und denke, erstens, was zur Hölle war das? Und zweitens denke ich, wie zur Hölle soll das jemals nochmal passieren? Und dass es dann immer wieder passiert, überrascht mich vor allen Dingen am meisten.
Aber du kannst es reproduzieren. Also es gibt eine, wenn du ein Live-Konzert spielst, dann wirst du Topo spielen können oder ist das dann weg?
Nein, nein, die Stücke sind durchkomponiert. Es ist oft entsteht der Eindruck, dass da irgendwas improvisiert sei in dieser Musik. Es ist überhaupt gar nichts improvisiert.
Ein schöner daran. Eindruck ist auch.
Es ist ein schöner Eindruck, aber wenn es die Gelegenheit gibt, das auch mal richtig zu stellen, ist das auch schön. Die Stücke sind durchkomponiert. Da ist kein Ton daran, keine Phrasierung, nichts ist daran improvisiert. Es ist natürlich so, dass man dann mit der Zeit die Stücke etwas anders phrasiert, das Tempo etwas variiert. Aber auch im Konzert werden die Stücke, ich nenne es im Urtext, durchgespielt von mir. Ich sollte mich schon daran halten, an das, was der Komponist, in dem Fall ich, einmal gemeint hat.
Handhabst du das auch so mit anderen Stücken anderer Komponistinnen und Komponisten?
Ich tue etwas ganz gern. Ich spiele gerne Stücke von anderen nach. Alte Stücke, sagen wir von Michel Legrand, Filmkomponist. Ein Stück von ihm zum Beispiel, The Windmills of Your Mind. Das Stück Nature Boy von Eden Achbez, was im Jazz viel gespielt wird. The Shadow of Your Smile ist ein Stück, was ich in den letzten Jahren öfters gespielt habe. Da kann man freier sein. Wenn du jetzt so fragst, habe ich das Gefühl, ich bin mit meiner eigenen Musik strenger als mit der Musik von anderen.
Du bist ja nicht nur in Soloprojekten aktiv, sondern du hast einfach wahnsinnig viel gemacht. Eigentlich alles, was man machen kann musikalisch, außer Hip-Hop.
So. Kein Reggae, kein Techno.
Kein Reggae, kein Techno, kein Hip-Hop.
Nee.
Bisschen Hip-Hop.
Bisschen Hip-Hop, ist aber eine Weile her und das waren auch nur die Beats.
Krautrock hast du gemacht, du hast mit anderen Leuten gespielt, viele Episoden durchlebt musikalisch. Deine Klavieralben, die jetzt seit ein paar Jahren dein Werk, würde ich mal sagen, bestimmen. Wenn man jetzt von I Love You redet, My First Piano und Onomatopoetika. Ist das die Essenz des Malakow Kowalskis?
Naja, man muss sagen, diese Klaviersachen haben eigentlich begonnen mit dem Album Kill Your Babies 2012. Das hatte den Untertitel dieses Album Film Score for an Unknown Picture, also eine Filmmusik für einen Film, den es nicht gibt. Da haben das erste Mal Klavierstücke ihren Weg gefunden zu mir. Ich habe damals angefangen, Filmmusiken zu machen und auf dem Klavier habe ich angefangen, Melodien und Motive zu skizzieren, einfach nur als Werkzeug, dieses Klavier benutzt. Daraus sind dann Stücke entstanden, die durch diese reduzierte Art und Weise einfach nur eine Skizze festzuhalten, einen ganz eigenen Stil entwickelt haben, eine eigene Ästhetik, eine eigene Form, weil so spielt man ja eigentlich nicht. Fast so wie eine Spieluhr, die mit ganz wenigen Tönen nur die Essenz eines Motivs umreißt. Daraus ist dann Kill Your Babies entstanden. Dann kam I Love You, da war wenig Klavier drauf und jetzt My First Piano und das neue Album. Das Klavier ist etwas, womit ich aufgewachsen bin. Es ist wahrscheinlich das Instrument, was mir am nächsten steht, das mir am vertrautesten ist. Es ist fast so sehr Teil meines Organismus, wie es auch das Atmen ist oder das Schlafen, das Essen, das Aufstehen und Einschlafen. Es ist sehr eins mit mir. Dass ich dahin zurückkehre, ist eigentlich nur, naja, ich werde immer mehr wie ich selbst.
Hat ja auch familiäre Hintergründe bei dir. Du bist mit einem Klavier aufgewachsen. Deine Mutter ist Pianistin und das hat dich sicherlich beeinflusst. Es gibt ja Bilder von dir vor einem Klavier als kleines Kind.
Das war das Cover der letzten Platte, My First Piano, ja. Dieses Klavier steht heute noch bei mir im Studio. Wenn man aufwächst mit einer Mutter als Pianistin, meine Schwester hat auch Klavier gespielt, dann spielen zwei, manchmal auch mehr als zwei Leute gleichzeitig im Haus Klavier. Und man hat dieses Klavier immer in den Ohren. Übrigens nicht nur das Klavier, so wie man es in der Philharmonie in einem Konzert erlebt, sondern das Klavier, an dem gearbeitet wird. Also wenn man Stücke erarbeitet, genauso wie du Stücke auswendig kennst nach einer Weile als Kind, kennst du auch die Fehler auswendig und die Schwachstellen und die komplizierten Passagen, wo jemand wie meine Mutter oder meine Schwester daran gearbeitet haben. Das heißt, man hat einen Zugang zu der Musik nicht nur als Konsument, sondern tatsächlich als Zeuge. Du wohnst eigentlich direkt neben so einer Baustelle und zwar permanent. Und da werden manchmal Häuser fertig und die meiste Zeit wird aber gebaut. Und das schafft natürlich sehr tiefe Einblicke.
Wir sprechen gleich noch weiter über meinen Studiogast, über Malakow Kowalski, der viel gemacht hat, musikalisch, da gibt es viel zu sprechen. Und hören jetzt in die neueste Baustelle, die das neueste Bauwerk ergeben hat und hören den Opener des neuen Albums Onomatopoetika, das morgen erscheint auf MPS Records und der heißt Ono. Thank you. Daubener, Ono, aus dem Album Onomatopoetica, das morgen erscheint und von meinem Studiogast ist, und der heißt Malakow Kowalski. Du hast, wir machen mal ein bisschen Name-Dropping. An dieser Stelle bietet sich das an, mit unglaublich vielen interessanten Menschen zusammengearbeitet, bist befreundet, du hast vorhin über Klaus Lemke gesprochen. Du arbeitest gerade an einem Projekt für Leander Hausmann. Du hast an der im Staatstheatern die Theatermusik geschrieben, gerade abgeschlossen, den Faust in Stuttgart, die Wiederaufnahme. Hast du die Musik gemacht und auch live auf der Bühne mitgespielt, warst Teil des Ensembles. Dann tauchst du immer wieder mal auf bei Chili Gonzales als Special Guest. Du hast mit Zweiraumwohnung gespielt, kennst all diese interessanten Menschen. Wie kommt man eigentlich dazu? Kam das zu dir oder bist du dahin gelaufen?
Nee, ich habe großes Glück, dass immer wieder Menschen in mein Leben treten. Das sind Künstler, Schriftsteller, Musiker, Regisseure, die mir so ein neues Fenster öffnen. Das ist ein großes Glück. Das habe ich schon eine ganze Weile, und man soll das Glück gar nicht so sehr untersuchen, sondern einfach nur glücklich sein darüber und dankbar. Es sind oft Menschen, die ein bisschen älter sind als ich, und die wissen dann natürlich andere Sachen. Und wenn man wirklich daran interessiert ist, dass man neue Türen öffnet und neue Dinge versteht, dann folgt man dem natürlich. Und Gonzales, den hatte ich gestern gerade zu Besuch aus Köln. Wir sitzen dann im Studio, spielen uns Musik vor. Er spielt mir neue Stücke vor, ich spiele ihm neue Stücke vor. Und in dem Fall ist es zum Beispiel so, du merkst natürlich, ob mit jemand meine Verbindung da ist. Das ist ganz ähnlich wie mit Menschen im ganz normalen Leben. Wenn da etwas ist, dann freundet man sich an. Wenn es einen Austausch gibt, wenn du was sagst und die Antwort sagt dir selber auch was. Und das ist mit jemandem wie Gonzales jetzt sehr vertieft passiert in den letzten Jahren. In Zweiraumwohnung teile ich mir mein Studio in Berlin-Mitte. Mit denen habe ich viele Jahre sehr eng zusammengearbeitet, auch gespielt. Jetzt sind wir im Studio zusammen. Es gibt Igor Levit, klassischer Pianist, mit dem ich sehr eng befreundet bin. Man kann vielleicht zusammenfassen, dass er meine Musik mag und ich auch seine.
Das ist ja ganz interessant, aber wenn du das so erzählst, hört sich das nicht so an, als wäre das für dich, sage ich mal, essentiell für dein künstlerisches Schaffen. Das ist aber doch manchmal, glaube ich, nicht schlecht, wenn man mit gewissen Leuten zusammengearbeitet hat, auch um die eigene Musik ein bisschen bekannter zu machen. Oder spielt das gar nicht so eine große Rolle für dich?
Das Bekanntmachen der Musik hat so viel zu tun mit Dingen, die wirklich völlig außerhalb des eigenen Wirkungsbereichs liegen, dass man geradezu den Verstand verliert, wenn man sich damit wirklich beschäftigt. Ich meine, es ist natürlich klar, dass ich jetzt hier ein Interview führe, gerne, und mich darüber freue.
Wir übrigens
dass
auch.
Dass man Konzerte spielt, dass man Presse bekommt, wenn man etwas veröffentlicht, dass man Kritiken bekommt und dass es auch andere Musiker gibt, die das, was man tut, schätzen. Aber es ist der falsche Ansatz zu meinen, man könnte wirklich Dinge unternehmen, damit irgendwas passiert mit der Musik. Man kann eigentlich nur Musik in die Welt setzen und dann alles dafür tun, dass diese Musik aus sich selbst heraus ein Leben entwickelt, von dem dann auch andere erfahren und an dem sie irgendwie teilhaben. Aber man kann es kaum steuern, so wie man auch ein Kind in die Welt setzt und ja nur so ein paar Grundvoraussetzungen schafft und das Kind aber dann ja selber anfangen muss zu leben, wobei ich von Kindern nichts verstehe, muss ich sagen.
Du hast vorhin erwähnt, genau, du hast gerade zwei Dinge erwähnt, interessant, du verstehst nichts von Kindern und deine Verbindungen, die dich inspirieren, sind häufig älter als du. Geht das auch so ein bisschen für deinen Freundeskreis oder ist das überhaupt eins? Sind da mehr so, schaust du lieber auf ältere Menschen, holst dir sozusagen die Weisheit dort ab?
Oder ich muss sagen, das hat sich mit der Zeit so entwickelt, es hat angefangen mit ungefähr 15. Ich war in der Zeit zwischen 10 und 15 auf dem Gymnasium eher ein Außenseiter. Hatte nicht wirklich Freunde, war ein bisschen komisch drauf, und so ein Nerd. Es war nicht so, dass ich zu dieser Zeit irre gut aufgehoben gewesen wäre. Und ich habe dann mit 14, 15 eine Band gehabt. Ich habe eine Band, die hat einen Sänger gesucht. Ich habe mich da gemeldet, es waren Zettel an der Wand. in der Schule und habe dann davor gesungen und die wollten unbedingt, dass ich mitmache. Die Band hieß Klaus Kinski Band und die waren alle älter als ich. Und wenn man 14 ist, 15 ist und hat Freunde, die sind 18, 19,
was in dem Alter
ist in dem Alter ein Riesenunterschied. Mhm. Und seitdem hatte ich immer Leute um mich rum, die ein paar Jahre älter waren. Manche 4, 5 Jahre, manche 10, 20. Das scheint mich zu interessieren. Ich fühle mich dazu hingezogen.
Das war in Hamburg. Kurzer Zwischensatz. Das Außenseitertum ist ja häufig so ein Motivator, ein Trigger, auch kreativ zu werden, anders zu sein, alternative Wege zu suchen, nicht im Mainstream verhaftet zu sein, das nur nebenbei. Das hat angefangen in Hamburg. Da hast du im Prinzip, bist du ja aufgewachsen. Hier in Deutschland geboren bist du nicht in Deutschland, sondern in Boston.
Ja.
Stammst aus dem Iran und hast in Hamburg deine erste musikalische Erfahrung gesammelt und im Prinzip auch eine Menge Prägung erfahren.
Ja, es ist in Hamburg sind viele entscheidende Dinge passiert. Zunächst das Aufwachsen mit der Klaviermusik meiner Mutter und meiner Schwester. Sehr klassisch, wirklich, also chorklassisch. Ich war der Meinung, dass erwachsene Menschen nur klassische Musik hören. Hab das erst mit ungefähr 12 erfahren. Da war ich zu Besuch bei einem Schulkameraden und die Mutter hatte CDs von Michael Jackson und ZZ Top in ihrem CD-Regal. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los war. Ich konnte mir das nicht erklären, weil ich ja wirklich der Meinung war, man hört nur Barenboim und Michelangeli zu Hause, Schumann, Debussy, Beethoven, das waren so die Sachen, die als Referenz für mich galten, viele Jahre. Und dann wollte ich Gitarre spielen und hatte eine Rock'n'Roll-Band und das fing an mit 14, 15, diese Band, von der ich sprach, diese Klaus Kinski-Band. Das hatte viel zu tun mit Rockmusik aus den, sagen wir, späten 60ern.
Ist bis heute geblieben bei dir?
Es ist so, dass diese Zeit der 50er, 60er, Anfang 70er Jahre in den Aufnahmen, auch in der Ästhetik, mich damals als Teenager sehr interessiert haben. Und dabei bin ich geblieben. Es ist eigentlich für mich die Zeit nach 72, 73, 74. Finde ich das alles sehr schwierig und eigentlich akzeptiere ich es auch kaum. Also alles, was danach passiert, ist, finde ich schwierig.
Sagt man ja auch die goldene Zeit. Das ist für dich schwierig, diese Umbrüche. Also im Augenblick passiert ja eine Menge, gerade auch was die Aufnahme angeht, Songwriting. Das ist sehr, sehr stark verändert. Kannst du dich dem vollständig entziehen, auch in deinem eigenen Werk? Du machst es einfach, ne?
Also man muss sagen, dass in den letzten Jahren wieder ein großer Drang, ein großes Bedürfnis entstanden ist nach Wärme im Klang der Instrumente, der Aufnahmen, gerade auch in der Klassik. Dort war viele Jahre in den 80er, 90er Jahren, Anfang 2000er, da klang alles sehr schrill, sehr brillant, sehr hell. Diese Entwicklung geht ein wenig zurück gerade. Das heißt, man möchte wieder das Holz hören, man möchte das Holz des Flügels hören, man möchte das Holz der Instrumente hören, auch der Aufnahmestudios, das Vertäfelte, den Klangkörper eines Studios. Das ist eine Entwicklung, die mir persönlich sehr zusagt, denn ich liebe das warme, volle, den Bauch.
Genau das hast du umgesetzt auf deinem neuen Album. Du hast in einem Studio im Berliner Osten aufgenommen, in den
Funkhaus.
Funkhaus, genau. In der Nalipa-Straße. Du hast mit, um nochmal einen Namen zu nennen, mit Nils Frahm gearbeitet, der nicht produziert hat, aber die Aufnahmen mitgeholfen hat.
Der hat das mikrofoniert und gemischt, ja.
Und das hört man dem Album auch an. Das ist für dich auch wichtig, ne? Diese Nuancen, dieses Feine.
Jemand wie Nils Frahm, ich kenne kaum jemanden, der sich so sehr dafür interessiert, ein Mikrofon so genau zu platzieren und die ganze Kette danach, die Kompressoren, die EQs, das Pult, die Bandmaschine, alles, diese ganze Kette an Dingen, an alten analogen Geräten, durch die dieses Mikrofon dann läuft. Ich kenne kaum jemanden, der sich so sehr dafür interessiert, dass das alles so präzise und gleichzeitig aber geistig so frei eingerichtet ist, dass es dem Ton ermöglicht, einen Raum zu füllen. Wenn man so schreibt, komponiert und dann auch spielt, dass jeder Ton fast die Funktion hat, wie ein Orchester zu wirken, zu funktionieren, dann muss man das natürlich auch so aufnehmen, einfangen, akustisch, dass dieser Raum überhaupt gegeben ist. Und jemand wie Nils Frahm, den ich sehr schätze für das, was er tut in seiner Arbeit, der hat mir das ermöglicht im Studio. Der hat das auf eine Art und Weise aufgenommen, die mir vorher unbekannt war.
Hat dein neues Album natürlich positiv inspiriert. Jetzt ploppen aber 1000 Bilder in meinem Kopf auf. Ich stelle mir dich jetzt vor, wie es bei dir zu Hause aussieht. Also da stelle ich mir zwei Boxen vor, schöne alte Boxen, ja. So ein Sessel, ja. Und einen Plattenspieler mit einem Regal, in dem sich Musik befindet aus den 1960ern und frühen 70er Jahren, aber nur bis 72. Und dann also klassische Musik und Jazz. Und ich stelle mir dich vor, wie du da sitzt. Mit oder ohne Mütze und dann hörst die Musik und auf die Feinheiten achtest. Und in dem Zimmer steht auch noch ein Klavier.
Ja, das ist nicht ganz genau so, aber mehr oder weniger stimmt das. Ich habe mir schon mit Anfang 20, als ich das erste Mal ausgezogen bin in Hamburg, zwei große Lautsprecher mit einem Sessel in der Mitte und nur einen Plattenspieler vor mir aufgebaut. Und habe das schon seit dieser Zeit beibehalten, dass es immer so eine Station gibt, wo nichts anderes passiert als eine Platte, die sich dreht und zwei Lautsprecher, die links und rechts dich in diesen Klangdiamanten einhüllen. Das Klavier steht im Esszimmer zu Hause, es ist nur eins. Ich habe dann im Studio einen Flügel und ein Upright-Klavier. Das Upright-Klavier ist gedämpft mit einem Filz, sodass dieser sehr warme Klang entsteht, den man von Platten wie in meinem letzten Album My First Piano kennt oder von den Solo-Piano-Platten von Gonzales, von Nils Frahm zum Beispiel, das Album Screws. Es ist wichtig, so viele Klaviere wie möglich um sich herum zu haben. Es gibt noch ein Haus am Hansaplatz im Tiergarten, wo auch ein Flügel steht. Sehr wichtig, möglichst viele Instrumente zu spielen.
Ja, wir beflügeln ja auch gerade so ein bisschen das Image des klavierspielenden Klavierpoeten, aber du kannst ja eigentlich noch mehr. Also du spielst ja auch Gitarre, du spielst Bass. Du
jetzt gerade sehr viel.
Du machst Theatermusik, ja. In der du auch viel damit arbeitest. Du arbeitest auch mit unterschiedlichen Instrumenten und eigentlich kaum mit anderen Musikern.
Das stimmt, darüber denke ich nie so richtig nach, aber außer Streichern und Bläsern spiele ich eigentlich die meisten Sachen selbst ein. Jetzt gerade mache ich, du hast es vorhin erwähnt, die Filmmusik für eine Stasi-Komödie von Leander Hausmann. Da spielt das Klavier zum Beispiel kaum eine Rolle. Was ganz angenehm ist, weil ich mich gerade wirklich extrem um mich selbst und diese Platte und dieses Klavier und so weiter drehe. Und jetzt im Studio, da geht es mehr um Gitarre, Orgel, Pfeifen, Mundharmonika, Bass.
Beats?
Überhaupt gar nicht.
Keine Beats?
Nein. Es ist eine Filmmusik, die im Prinzip so auch hätte stattfinden können 1900, sagen wir, 70. Mehr so Billy the Kid, Bob Dylan, Folk, Country, bisschen abgehangen, bisschen Heroin und so weiter.
Und spielt das in deinem Leben aber hoffentlich keine Rolle?
Nee, in meinem Leben spielt das überhaupt keine Rolle. Also jedenfalls nicht das Heroin, aber die Gitarre.
Scheint es mir auch ein klarer Geist zu sein, also niemand, der sich wahnsinnig vernebeln muss, um kreativ zu sein.
Nee, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwas aufgenommen in irgendeinem vernebelten Zustand. Das funktioniert so nicht. Ich finde es toll, zwischen diesen Arbeitsprozessen, also sagen wir des Schreibens, des Aufnehmens, interessiere ich mich schon sehr fürs Psychedelische, fürs Mystische. Das kann natürlich etwas zu tun haben, auch mit Substanzen und Alkohol und allem Möglichen. Aber das muss immer ganz, ganz radikal aufhören, wenn es ins Studio geht oder wenn ich auch einfach nur am Klavier sitze, dann geht das nur nüchtern. Ich habe aber ganz konkret jetzt mit dieser Filmmusik, die ich da mache, das Problem gehabt, dass ich lange Zeit keine Gitarre gespielt habe. Und dann geht die Hornhaut an den Fingern, baut sich zurück. Und du kannst die Akkorde gar nicht mehr richtig greifen. Hat mich dann sehr überrascht, weil diese Hornhaut, die bleibt nur, wenn man jeden Tag sehr viel spielt. Dann baut sie mit der Zeit sich wieder zurück.
Kann man nur überbrücken mit sehr gefälligen neuen Instrumenten, die gar nicht viel gedrückt werden müssen.
Ganz genau, die habe ich nicht. Ich habe wirklich diese alten Instrumente und ich wechsle auch nie die Saiten. Die Saiten sind 10, 20 Jahre alt auf meinen Gitarren und Bässen.
Da werden sich jetzt viele
Hab mich dann, also weil du fragst, spielen diese Dinge eine Rolle? jeden Abend Schmerztabletten. Und zwar 800 Gramm Ibuprofen. Das ist der erste Schritt, bevor ich ins Studio gehe gerade, damit ich diese Akkorde überhaupt greifen kann. Fürchterlich, weil das ist natürlich nicht gut für die Haut. Schmerz bedeutet ja was.
Schmerz bedeutet was, aber die Hornhaut baut sich wieder auf, das ist nicht ungesund. Aber Ibuprofen 800 ist ja auch eine Art Vernebelung. Also gehst du doch vernebelt ins Studio.
Also wenn man so will, dann vielleicht doch ein wenig, ja.
Wir könnten ewig weitersprechen, das macht mir großen Spaß. Dein neues Album, es kommt raus morgen, es heißt Onomatopoetika. Wir werfen einen kurzen Blick in die Zukunft. Malakoff Kowalskis nächstes Album, sicherlich wieder mit Klavier oder könnte es auch mal wieder ein Instrumentalalbum, das klingt nach Band, aber eigentlich von dir eingespielt ist?
Ich weiß recht genau, was ich als nächstes tun werde. Ich habe die ersten Aufnahmen auch schon skizziert. Kann nicht so ganz genau drüber sprechen, aber es hat was natürlich zu tun mit dem Klavier und es hat auch was zu tun mit dem Singen. Und vielleicht ist es das, was man darüber verraten darf. Es versucht auch wieder etwas einzufangen, was mir nicht ganz klar ist, wozu ich aber versuche, mithilfe der Musik durchzudringen. Das ist es am Ende, was mich am meisten interessiert.
Wir werden es erfahren, denn wir werden dich wieder einladen und hoffen, dass du wiederkommst und es gäbe noch wahnsinnig viele Dinge zu besprechen, die interessant wären. Für den Augenblick belassen wir es dabei mit dem neuen Album. Es heißt Onomatopoetika, erscheint am 28. Februar auf MPS Records und ein kurzer Blick in die nahe Zukunft zeigt, dass 3 Konzertdaten feststehen, nämlich am 2. Mai in Zürich, 6. Mai Berlin und 15. Mai Hamburg.
13. Mai Köln, wenn ich das noch einwerfen darf. Ich glaube, der ist noch nicht bestätigt, aber das passiert jetzt gerade.
Sehr gerne und wir hoffen, dass noch mehr dazukommen, dass wir dich sehen können und also mir hat es großen Spaß gemacht.
Mir auch, das muss ich wirklich sagen.
Malakoff Kowalski im Pop Talk und wir hören zum Abschluss von Onomatopoetika im Prinzip das Titelstück, sind ja alles eigentlich Titelstücke, denn sie setzen sich, wenn man mal hinguckt, aus dem Namen der Platte zusammen. Das hat aber so ein Outro und das heißt Onomatopoetika, das hören wir jetzt und ich verabschiede mich am Mikrofon, war Nabil Atassi.